Herborn beim Ehepaar Kamphuis zur Besprechung. Und wer sie kennt, herzliche Grüße von Martin und Elke Kamphuis. Und wenn ich dort bin, wir sind so 3-4 Mal zur Besprechung dort, dann gehe ich immer in die andere Hälfte vom Doppelhaus. Da wohnt mittlerweile der Alexander Seibel und Kathi. Ich gehe da immer für eine halbe Stunde rein und nach 2,5 komme ich wieder raus. Also von Alexander und Kathi Seibel auch viele herzliche Grüße an die Gemeinde, an die, die sie kennen. Ja, heute ist der letzte Sonntag im April. April ist ja zu 80% der Monat von Karfreitag und Ostern. Und heute springen wir nochmals im Markus-Evangelium an die letzten Stellen vor Karfreitag. Was war Jesus da wichtig zu sagen? Es geht ja um den Abschluss der Jüngerschaftsschule. Da hört die Zeit mit den Jüngern direkt auf. Es geht da ganz viel um Fragen, um Antworten. Ich habe auch wieder so Begleitblätter mitgebracht, vorne am Klavier oder hinter einer Türe. Die darf man sich jetzt oder später nehmen. Ja, und in diesem Abschnitt geht es um Fragen, um Antworten. Und es ist ja nicht immer so einfach, auf Fragen zu antworten. Mir ist da der schwäbische Bauer eingefallen, der hat seinen Vater gefragt, Papa, was ist denn das, ein Vakuum? Und da hat der Vater geantwortet, oh, ich habe es im Kopf, aber ich kriege es nicht raus. Und es wird auch behauptet, es gäbe keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Aber es gibt ja auch falsche Fragen, Fangfragen und es gibt sehr weise, sehr gescheite Antworten. Gucken wir uns also mal an, was in unserem Predigttext steht. Das ist Markus 12, Vers 28 bis 44. Und es trat zu ihm einer von den Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus aber antwortete ihm, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Meister, du hast wahrhaftig recht geredet. Es ist nur einer, er ist nur einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen Kräften und seine Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Als Jesus aber sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn etwas zu fragen. Und Jesus fing an und sprach, als er im Tempel lehrte, wieso sagen die Schriftgelehrten, der Christus sei Davids Sohn? David selbst hat durch den Heiligen Geist gesagt, im Psalm 110, Vers 1, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. Da nennt ihn ja David selbst seinen Herrn. Woher ist er dann sein Sohn? Und alles Volk hörte ihn gern. Und er lehrte sie und sprach zu ihnen, seht euch vor den Schriftgelehrten, die gern in langen Gewändern gehen und lassen sich auf dem Markt grüßen und sitzen gern oben an in den Synagogen und am Tisch beim Mahl. Sie fressen die Häuser der Witwen und verrichten zum Schein lange Gebete. Die werden ein umso härteres Urteil empfangen. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein. Das macht zusammen einen Pfennig. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Ich habe unseren Text insgesamt überschrieben mit von höchsten Dingen. Und unsere vier Abschnitte lautet entsprechend das höchste Gebot, der höchste Davidssohn, die höchst gefährlichen und die höchste Hingabe, die höchste Gabe. Zum ersten das höchste Gebot. Vers 28 bis 34, der längste Abschnitt. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt und allen deinen Kräften und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So lautet quasi Gottes Grundgesetz oder die Präambel, die alles durchzieht, die Leben und Gesellschaft bestimmen soll. Wenn man sich überlegt, wenn das funktioniert, wenn alle das beachten, dann ist auf der ganzen Welt Friede und Wohlergehen bei aller Arbeit, die da ist. Und darum geht es in den ersten Versen im Gespräch zwischen zwei Gelehrten der Schrift. Wenn große gelehrte Leute bei uns sind, wenn man ein Vertrauensverhältnis zu ihnen aufgebaut hat oder sie zu uns, dann ist das immer ein Erlebnis, ein Dazulernen fürs Leben, wenn man sie fragen, wenn man tiefgehende Gespräche führen kann. Und in Jesus war ja jetzt die höchstmögliche Gesprächsautorität da auf die Erde gekommen und er wurde von vielen viel gefragt, nicht immer ehrlich oder in guter Absicht, aber doch oft auch ohne Hintergedanken und aus ehrlichem Interesse. Und so kommt hier ein pharisäischer Schriftgelehrter zum Herrn Jesus. Er hat schon vorher zugehört, als Jesus den Sadduzäern auf ihre konstruierte Frage im Zusammenhang mit der Auferstehung weise geantwortet hat. Als wesentliches Unterscheidungskriterium glaubten ja die Sadduzäer nicht an die Auferstehung und es hatte diesem Schriftgelehrten, er war ein Pharisäer schon, gut gefallen, wie Jesus in Art und Inhalt geantwortet hat. Er sah wohl in Jesus einen Gelehrten aus derselben, sagen wir mal, universitären Richtung. Er hatte registriert, dass Jesus ihm gut, im Sinne auch von richtig, geantwortet hat. Und nun stellt er anerkennend, aber auch typisch pharisäermäßig die Frage, welches ist das höchste Gebot von allen? Ich habe nachgelesen, die Pharisäer hatten aus dem Alten Testament heraus damals 618 Gebote gezählt. Und habe auch nachgerechnet, wenn wir ab heute jeden Tag uns eins davon vornehmen, brauchen wir das ganze Jahr 22, das ganze Jahr 23 und dann haben wir für den 1. Januar 2024 auch noch eins. Und wenn Jesus der große Gelehrte, der Messias ist, dann muss er doch das irgendwie zusammenfassend erklären können. Und Jesus gibt auch sofort die Antwort und das zeigt uns, Jesus kennt das höchste Gebot. Es gibt nur einen Gott und Herrn und diesen einen sollst du in vier Ganzheiten lieben, so antwortet Jesus. Herz, Seele, Verstand und Kraft. Mit allen vieren ganz total den einen Gott, den ich bin, lieben. Und was Jesus hier als ersten Teil antwortet, ist uns nicht unbekannt und den Juden und Pharisäern erst recht nicht, steht ja auch im Bibeltext als Parallelstelle oft drin. Es ist das Glaubensbekenntnis Israels, das in 5. Mose 6, Vers 4 bis 5 niedergeschrieben ist. Allerdings enthält Jesu Antwort eine Feinheit. Vielleicht ist sie euch aufgefallen. Die Mose-Verse sind ja vielen von uns auch bekannt und dort steht nur dreimal ganz. Also zunächst mal von ganzem Herzen, sagt Mose, sagt hier Jesus. Herz ist ja das Steuerungszentrum, ist unsere eigentliche Persönlichkeit, unser Wille, unsere Motivation ist da angesprochen. Von ganzer Seele sagen auch Mose und Jesus übereinstimmend. Da gehören Regungen, Empfindungen, Gefühle dazu. Man kann einfach sagen, der ganze seelische Mensch. Von ganzer Kraft, das heißt mit allem Aktivsein, allen Anstrengungen, allem Vermögen, auch allem, was der Leib so hergibt, hat das Mose auch drin? Ja. Also dann wissen wir, was Jesus hier noch eingebaut hat. Was er zwischen Seele und Kraft eingeschoben hat in seiner Antwort an den gelehrten Pharisäer, der sich ja ein Stück gefreut hat, dass Jesus wohl auch aus seiner Denkschule kommt, nämlich von ganzem Verstand. Also das ganze Denkvermögen, alle Fähigkeit zum Planen, Überlegen, zum Kreativsein. Ein Bereich also, in dem wir doch eine ganze gehörige Portion Gottes Ebenbildlichkeit haben als höchste Geschöpfe. Und genau damit, mit unserem ganzen Vermögen an Denken und Verstehen, sollen wir in aller Liebe auf Gott ausgerichtet sein und den herrlichen Gott preisen, dessen Denken ja um so viel unser Denken trotzdem übersteigt. Das gilt für alle Wissenschaft und alle Denkrichtungen und alle Gedankengebäude und ganz besonders auch für alle Theologie, die ja letztlich eigentlich keine Wissenschaft ist, sondern eine Gottesoffenbarung. Und passend steht ja dazu in 2. Korinther 10, Vers 15, ein wichtiger und bekannter Vers: Wir zerstören damit, es geht um die mächtigen Waffen der geistlichen Waffenrüstung Gottes, wir zerstören damit die Gedankengebäude, Festungen steht da auch oft drin, und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Das bedeutet Gott von ganzem Verstand lieben. Und weil diese Liebe von ganzem Verstand so oft fehlt, auch heute, deswegen gibt es auch so viel Abweichungen, so viel Aufgeblasenes, so viel Irrlehren, wo Gott vermenschlicht und der Mensch vergöttlicht wird. Aber Jesus kennt nicht nur dieses Gebot, sondern, das ist unser Unterpunkt B, Jesus bekennt sich selbst auch zu diesem Gebot. Zunächst bekennt er sich als Jude und zu Israel. In Jeremia 30, Vers 21 heißt er auch, der Fürst Jakobs soll aus ihrer Mitte kommen. Er bekennt sich dazu, dass dies das höchste Gebot ist. Und das Interessanteste und Wichtigste, er bekennt den einen Gott. Er sagt nicht, das ist der höchste Gott und ich bin der gleichhohe oder zumindest zweithöchste Gott. Nein, es ist ein Gott. Das ist seine Linie immer. Ich und der Vater sind eins. Jesus bekennt sich dazu, dass wir an einen Gott glauben. In einer Dreieinheit der Trinität, aber es ist ein Gott. Und wieder im Korintherbrief finden wir eine wertvolle Ergänzung, diesmal im 1. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 6. Da steht zuerst der Hinweis, dass es ja viele Götter und Herren gibt, die so genannt werden. Und da heißt es dann, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Also wieder diese Gleichheit, ein Gott. Gott ist einer, alle Dinge sind durch ihn und wir sind durch ihn und zu ihm geschaffen. Und dann schiebt Jesus ein zweithöchstes Gebot nach, obwohl er nur nach dem Höchsten gefragt worden ist. Das ist direkt angehängt und verbunden. Das ist unter Unterpunkt C. Jesus bekennt sich zum untrennbaren Zusammengehören der zwei höchsten Gebote. 3. Mose 19, Vers 18 zitiert Jesus hier, es ist ihm sehr wichtig zu betonen, die Gottesliebe führt zur Nächstenliebe, gehört untrennbar zusammen. Es gibt ja viele Weltanschauungen, Religionen, die kennen Gottesliebe ohne Bezug zum Nächsten, ganz abgehoben. Oder Nächstenliebe ohne Bezug zu einem persönlichen Gott. Aber Gottesliebe untrennbar mit Nächstenliebe verbunden, das ist für das echte Christentum, für das Christsein, das oberste Charaktermerkmal. Das durchzieht ja das ganze Neue Testament. Zum Beispiel Römer 13, Vers 9. Denn was da gesagt ist, davor wurde die zweite Hälfte der 10 Gebote aufgezählt. Und was sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst, 3. Mose 19, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Oder Galater 5, Vers 14, auch wieder Zitat, das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jakobus 2, Vers 8, wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Da ist das direkte Zitat drin, dann gibt es ja die anderen Verse, zum Beispiel Johannes 15, Vers 12, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. 1. Korinther 13, Hohelied der Liebe und andere Stellen kennen wir ja. Und dann noch ein weiterer wichtiger Unterpunkt. Damit bekennt sich Jesus auch zu einer Geboteordnung, einer Hierarchie. Die zwei genannten gehören eng zusammen und an die Spitze, wobei Platz 1 und 2 klar ist, auch wenn sie zusammengekoppelt sind. Und gleichwohl verdrängen die zwei nicht die anderen Gebote, sondern sie sind Kopf, Fundament und Rahmen. Jesus sagt, es ist kein anderes Gebot größer als die beiden. Er sagt nicht, es gilt kein anderes Gebot mehr als diese beiden. Viele Kirchenoberste und auch manche Brüderoberste tun so, als ob andere Gebote nichts mehr gelten. Hauptsache Liebe, was immer auch darunter zu verstehen ist. Aber das wird hier widerlegt und das gehört auch zur Liebe, mit ganzem Verstand das zu beachten. Wer dem höchsten Gebot entsprechend den einen wahren Gott von ganzem Verstand liebt, der opfert nicht Gottes weitere Ordnungen dem Zeitgeist. So hat Jesus also nun geantwortet. Und der Schriftgelehrte ist gleichzeitig beeindruckt und begeistert. Volle Zustimmung von einem vermutlich sehr gelehrten und angesehenen Mann. Ein echtes, hochachtungsvolles Meister, völlig richtig. Nur einer ist Gott, sonst ist es keiner. Gibt es keine Differenz zwischen Jesus und dem Pharisäer. Auch die Rangfolge, Übereinstimmung. Und dann kommt etwas, was einen Blick drauf wirft ins Herz, in den Verstand dieses fragenden Pharisäers. Diese beiden höchsten Gebote beachten ist besser als alle Brand- und Schlachtopfer, sagt ein Alttestamentler. Alle peinlich genau beachteten Ritualgesetze sind nichts gegen eine Liebe zu Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, ganzem Verstand und einer daraus folgenden Liebe zum Nächsten. Gehorsam ist besser als Brandopfer. Der Mann hat die Bibel, die damalige, das Alte Testament auf seiner Seite. 1. Samuel, in Psalmen, Sprüchen, in großen und kleinen Propheten steht das immer drin, Gehorsam ist besser als Brandopfer. Und hochachtungsvoll sagt Jesus nun, weil er sein tiefes, ehrliches Verständnis sieht, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Was meint Jesus damit? Sicher nicht ein sarkastisches, knapp daneben ist aber auch vorbei. Er sieht, wie weit der Mann schon ist. Nicht fern, das ist ziemlich nahe, aber wie nahe? Einerseits circa 50 bis 100 Zentimeter. Jesus steht vor ihm. Mit Jesus ist das Himmelreich, das Reich Gottes ja nahe herbeigekommen. In Lukas 17 sagt Jesus damals zu den Pharisäern und ihrer Frage, wann das Reich Gottes kommt, dass sie aber nicht wahrnehmen, nicht annehmen, das Reich Gottes ist gerade mitten unter euch. Nicht fern ist ihr einer und auch viele heute, die ehrlich in Gottes Wort forschen, die eine große Erkenntnis haben. Über ganz viel und ganz tief hat der Mann nachgedacht und Einsicht, ehrliche Einsicht. Er merkt, Jesus ist kein Irrlehrer. Er hat Antworten wie kein Zweiter. Aber was fehlt ihm noch? Er muss Jesu Jünger werden. Er muss Jesu Nachfolger werden. Und das ist auch die Anfrage an jeden von uns. Bin ich? Bist du nahe dran? Oder sind wir wirklich drin in Jesus und er in uns, in mir? Und an dieser Stelle hört auch alles Diskutieren auf. Da fragt jetzt niemand mehr, so steht es hier im letzten Vers dieses Abschnittes. In Christus Jesus liegen ausnahmslos alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen, lesen wir in Kolosser 2, Vers 3. Und wer mit ihm redet, ehrlich redet, wird von ihm überzeugt. Und da kommt dann bei jedem der Punkt, an dem nichts mehr zu fragen gewagt wird, weil meine persönliche Antwort erwartet wird. Und es ist für niemanden, auch nicht für einen Pharisäer, schwer zum Glauben an Jesus zu kommen. Johannes 3 lesen wir von Nikodemus in Apostelgeschichte 15, Vers 5, heißt es, dass es da mehrere gläubig gewordene Pharisäer gibt. Und wenn keiner mehr etwas zu fragen wagt, stellt Jesus eine Frage. Und damit sind wir beim zweiten. Der höchste Davidssohn, könnte auch sagen, der höchste und größte auf dem Davids Thron, die Verse 35 bis 37. Wie viele Söhne hatte David? Weiß man gar nicht so genau, aber mindestens 17 sind in der Bibel namentlich aufgezählt. Von den 6 in Hebron geborenen ist Absalom der bekannteste, von den in Jerusalem geborenen Salomo, der ja auch sein Nachfolger wurde. Und umso mehr Enkel und Nachfahren hatte er, die nennt man ja auch noch Davidssohn. Und also wer ist dann dieser eine Davidssohn, dieser ganz große? Und Jesus ist es wichtig, vor seinem Tod nochmals ganz deutlich zu sagen, wie die richtige Lehre vom Messias aussieht, wie er über sich selbst denkt, wer er tatsächlich auch ist. Und deshalb greift er das Thema auf. Vorher wird er ganz viel gefragt. Hier stellt er selbst die Frage. Er stellt sie im Tempel, in seinem Tempel, den er vorher auch mit Macht, mit Vollmacht gereinigt hatte. Und Jesus setzt hier ein neues, wichtiges Thema, knüpft aber dabei wieder an für seine Zuhörer Bekanntem an. Sohn Davids war damals eine häufige Messias-Bezeichnung. Kapitel 10 hatte ja der blinde Bartimäus ihn so angerufen. In Kapitel 11 beim Einzug in Jerusalem hat das Volk skandiert, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt. Und sie wussten ja, aus dem Davidsgeschlecht, aus dem Davidsort Bethlehem soll der Christus kommen. Und eine ganz wichtige Stelle, 2. Samuel 7, da überbringt der Prophet Nathan dem altgewordenen König David folgende Botschaft im Auftrag Gottes, und das wussten die Leute damals. Der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leib kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen, der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen, ewiglich. Dann gibt es ja auch die bekannten Weihnachtsverheißungen aus Jesaja, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Hinweise aufs messianische Friedensreich oder Jeremia 23. Es kommt die Zeit, so spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren wird und sein Name wird sein, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Also wenn Jesus über diesen Davidssohn und Messias spricht, setzt er immer in der Schrift an. Jesu Lehre, Jesu Antworten sind immer auf Gottes Wort gegründet. Und hier zitiert er Psalm 110, Vers 1, ein ganz interessanter Vers. David selbst hat durch den Heiligen Geist gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. Zunächst einmal bestätigt Jesus mit seiner Antwort zwei Dinge. Erstens, es ist wirklich ein Psalm von David, und einer mit einer prophetischen Verlautbarung. Und zweitens, David hatte den Heiligen Geist und sprach das im Heiligen Geist, also angeleitet, getrieben vom Heiligen Geist, sprach das David aus, schrieb es auf. So bibeltreu ist unser Herr Jesus selbst und wir sollten es nicht weniger sein. Und was hat David nun in dieser offenbarten Weise aufschreiben dürfen? Vers 37, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. Welcher Herr spricht zu welchem Herrn in diesem Psalmzitat? Der sprechende Herr ist Yahweh, der Bundesgott, der Gott Israels und der ganzen Schöpfung, der Ich Bin. Und der angesprochene Herr ist der Herr und Meister Jesus Christus, der Herr und Heiland für die ganze Welt, der auch in seinen Ich Bin-Worten dieses Ich Bin für sich in Anspruch nimmt. Also Gott, der Herr, sprach zum Herrn und Messias Jesus. Und diesen Herrn und Heiland und Messias Jesus nennt David meinen Herrn. Also wenn David selbst von Messias redet und denkt, ist vor allem wichtig und entscheidend, dass dieser Davids Sohn sein persönlicher Herr ist. Und auf was Jesus hier auch hinaus will, im Orient spricht der Sohn den Vater mit Herr an. Übrigens nicht nur im Orient, vor ein paar Jahren wurde ja bekannt, dass der damalige holländische Trainer vom FC Bayern, Louis van Gaal, sich von seinen Söhnen auch mit Herr anreden und siezen ließ. Und jetzt ist, wie ist es bei David, da ist es gerade umgekehrt. Nicht wie im orientalischen und teilweise holländischen üblich, der Sohn den Vater, sondern umgekehrt redet der Vater David den Davids Sohn mit mein Herr an. Und mit dem Inhalt der Rede, dass dieser als Herr Angeredete sogar zur Rechten Gottes sitzt, wird klar, dieser Davids Sohn genannte ist wesensgleich wie Gott der Herr. Nur einer wie Gott darf sich Gott nahen, direkt neben ihm sitzen. Bei diesem einen Herrn ist der Davids Thron der Gottesthron. Jesus ist ewig weit mehr als der Nachkomme des größten israelitischen Königs. Und so stellen wir als Fazit fest, eine geniale, unwiderlegbare Argumentation des Herrn Jesus anhand der Schrift. Und er sagt ja auch immer, sie ist es, die von mir zeugt. Kein Wunder, dass wir hier lesen, dass alles Volk ihn gern hörte. Und kein Wunder, dass die Diskussionspartner vom Schriftgelehrtenverein sprachlos waren. Und das ist Jesu Lehre hier, das ist ihm wichtig zum Abschluss der Jüngerschaftsschule. Der Davidsohn ist zwar auch entsprechend Gottes Wort ein Nachkomme aus der Davidslinie, aber vor allem ist er vielmehr Gott, der Sohn. Es genügt nicht, an den Davidsohn zu glauben, sondern man muss an den Gottessohn glauben. Und dieser ist er, Jesus Christus, damals, also gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Und wir lernen hier auch ganz klar, wer die Gottessohnschaft Jesu leugnet, tritt in offenen Widerspruch, ja in Rebellion zum Herrn Jesus und zu Gott, dem Vater im Himmel. An dieser Frage entscheidet sich alles. Es genügt nicht, an einen Davidsohn zu glauben, der einer der größten Propheten oder der beste Mensch der Geschichte gewesen ist, so wie es andere Religionen tun, so wie es heute auch leider zahllose Schriftgelehrte tun. Aber der ist kein echter Schriftgelehrter, der die Schrift entleert und die klarste und wichtigste Botschaft rausnimmt. Vor solchen Entleeren muss man warnen. Und deshalb kommt Jesus zum nächsten Thema, unser drittes, die Verse 38 bis 40, die höchst gefährlichen. Also wenn Jesus schwäbische Jünger gehabt hätte, hätte er vielleicht gesagt, die gräschte Lomba. Jesus beschreibt hier geistliche Honoratioren. Und in unserer Kultur können wir das ja ein gutes Stück weit nachvollziehen. Auch bei uns gibt es so vieles, wo Bürgermeister und Pfarrer die Redner sind. Zum Beispiel auch erst kürzlich bei einem Bodwartäler Demonstrationsmarsch gegen den Krieg. Und vor einigen Jahrzehnten war diese Ehrerbietung noch größer. Mir ist da etwas aus einer Stilblütensammlung, die mein Opa besaß, eingefallen, gesammelt von einem Lehrer so in den Jahren 50 bis 60. Da schrieb ein Schüler Folgendes. Wir bekamen zwei neue Glocken für unseren Kirchturm. Der ganze Ort war versammelt. Der Herr Pfarrer hielt eine Rede, der Herr Bürgermeister auch. Dann wurden beide aufgehängt und seither ist es viel schöner in unserem Dorf. Also unabhängig davon, was dann im Dorf des Schülers so gebaumelt und gebimmelt hat. Interessant ist, dass Jesus schon vor 2000 Jahren uns auch vor geistlichen Honoratioren warnt. Er nimmt gleich alle als Gruppe Schriftgelehrte zusammen, unterscheidet nicht nach Pharisäern, Sadduzäern und anderen Gelehrten. Also unabhängig von der theologischen Richtung ist demnach die Gefahr bei allen gleich. Und betrachten wir die Schriftgelehrten von heute, allerlei Theologen, Leiter von Verbänden und Akademien, Pastoren, Diakone, Studienleiter, Professoren, Autoren, leitende und predigende Brüder. Was ist mit ihnen? Was ist mit uns? Von dem großen pietistischen Theologen Albrecht Bengel, Johann Albrecht Bengel, ist bekannt, dass er regelmäßig gebetet hat: Herr Jesus, dein demütiger Sinn soll mich vor dem Gericht bewahren. Er hatte diesen Vers im Kopf, das was hier Jesus am Schluss vom umso härteren Urteil sagt. Und deshalb geht es bei Jesu Formulierung, seht euch vor oder hütet euch, zwar auch darum, dass wir ihnen nicht trauen und immer alles prüfen, was sie sagen. Aber vor allem geht es darum, dass wir selbst nicht in ihr Fahrwasser geraten. Es geht nicht darum, dass wir genügend über Kirchenleute und die größte Lombe da oben herziehen, sondern dass diese Lomberei nicht in unserem Herzen oder auch in unserer Gemeinde Raum gewinnen kann. Deshalb schauen wir uns mal an, vor welchem Verhalten wir gewarnt werden. Das Erste, sie lassen gern ihre langen Obergewänder wallen. Ich fand es interessant, dass ausgerechnet Gerhard Meyer als ehemaliger Landesbischof sagt, man könnte auch Talare übersetzen. Also die machen was her. Ein Talarträger wird beehrt. Ich war ja auch mal 8 Jahre Prädikant und da wurde von der Prädikantenvertretungsseite immer wieder gebohrt, dass man doch auch einen Talar anziehen dürfen soll. Und der Kompromiss war dann so was Ähnliches, so eine sogenannte Mandelalbe. Ob die so ehrenwert aussah, bezweifle ich. Mein Vater hat damals zu mir gesagt, du ziehst hoffentlich nie so einen Bartmantel an. Also, Amtstracht war der erste Gefahrenpunkt. Beehren durch Amtstracht. Das zweite, sie wollen gern auf den Marktplätzen gegrüßt werden. So Grußregeln kennen wir ja auch. Der Jüngere soll zuerst den Älteren grüßen, der Niedrige zuerst den Höherrangigen. Und auf den Marktplätzen, also da, wo sich damals das öffentliche, gesellschaftliche, kulturelle Leben abgespielt hat, da wollten sie zuerst gegrüßt werden. Ihre hohe Stellung und Autorität sollte allen sichtbar werden und damit hatten sie auch wieder Privilegien. Das passt auch zum dritten, oben an, auf den Ehrenplätzen, nicht auf den billigen Plätzen wollen sie sitzen. Bei ihresgleichen und nicht beim gewöhnlichen Volk. Und zwar sowohl in den Synagogen, steht extra dabei, also beim Dienst, als auch beim gemeinsamen Essen. Das ist uns auch aus unserer Kultur wohl bekannt. Da gibt es überall auf der Welt die Oberen und dann gibt es die Welt des Normalvolkes. Und die Schriftgelehrten wollten zu den Oberen gehören. Ich habe dann meine Zeit bei der Stadtverwaltung Bietigheim gedacht. Was war das manchmal für ein Problem für uns, die richtige Sitzordnung bei Festveranstaltungen festzulegen? Und wie oft hat man das umgeschmissen? Oft in den letzten Minuten, weil einer abgesagt hat und ein höherrangiger zugesagt hat, doch noch. Und ich musste mal bei einer Festveranstaltung das goldene Buch der Stadt betreuen. Zuerst habe ich gedacht, doch ein Geschäft, das liegt halt da. Irgendwann mal tragen sich die Leute ein. Aber von wegen, es war wirklich ein Kampf, die erste Seite für den damaligen Festredner Lothar Späth freizuhalten. Ich habe 3 abwimmeln müssen. Eine ältere Dame habe ich nur mit der Hilfe ihres Schwiegersohns vom Buch wegbringen können. Also Ehrenkäserei ist eine große Gefahr, auch in geistlichen Leitungsämtern. Ehrenkäserei heißt etwas normaler formuliert, Ehrsucht, Geltungssucht. Und die hat Jesus hier zuerst angeprangert und dann als weitere Sucht, der vierte, die Habsucht, er nennt sie sogar hier quasi Fresssucht. Denn diese Habsucht und Habgier beschreibt Jesus mit harten Worten, sie fressen die Häuser der Witwen. Eine Fresssucht nach Besitz auf Kosten derer, die in mehrerlei Hinsicht die Allerärmsten sind. Das haben ja die Propheten des Alten Testaments vielfach angeklagt, dass die Führer seines Volkes die Witwen und Waisen bedrücken und bedrängen. Jeremia steht das ganz oft, auch im Hesekiel. Obwohl doch Gott sie in ganz besonderer Weise durch seine Gebote unter seinen göttlichen Schutz gestellt hat. Zum Beispiel in 2. Mose 22 ist sogar die Todesstrafe noch angekündigt, wenn Witwen und Waisen bedrückt werden. Und weil nun die Schriftgelehrten, obwohl sie aus der Schrift den gottgewollten Umgang mit Witwen und Waisen wissen, trotzdem die Witwen ausbeuten und ihre Notlage ausnutzen, um sich zu bereichern, deshalb ist Gottes Urteil und Gericht über sie umso härter. Und erschwerend kommt das 5. hinzu, ihre Gebetslitanei. Sie verdecken das Ganze auch noch mit scheinfrommer Gebetslitanei. Das macht es noch schlimmer und folgenreicher. Denn trotz großer Beterei und vieler Worte haben sie in ihrem Herzen kein Interesse an Gott, an Gottes Gerechtigkeit, an Gottes Sache, sondern nur am irdischen Vermögen. Und das ist den Namen des Herrn, deines Gottes, missbrauchen. Und das Fazit, diese Leute sind höchst gefährlich, diese Art ist höchst gefährlich. Wir sollen uns vor ihnen in Acht nehmen, aber wir dürfen auch nie vergessen, erstens gab es sicher auch unter den Schriftgelehrten rechte Leute, wie den aus unserem ersten Punkt oder Nikodemus. Und die gibt es auch heute unter den Kirchen und sonstigen Obersten. Und zweitens will Jesus seine Jünger und uns warnen und vorbereiten, nicht genauso zu werden. Jesus weiß ja, zu welchen Leitern, zu welchen Gemeindehirten er seine Jünger, die er hier zum Abschluss schult, machen will. Und wir wissen es aus einem Petrus, und Paulus wurde auf keinen Fall ein scheinfrommer Schriftgelehrter und auch kein Papst. Und auch wir alle miteinander, die wir auch eine gewisse Schrifterkenntnis haben, müssen uns warnen lassen und prüfen, welche Ehrsucht oder auch Habsucht haben bei mir schon Einzug gehalten. Wo ist da eine Tempelreinigung dran? Unser Leib und auch die Gemeinde insgesamt sind ja heute der Tempel seines Heiligen Geistes. Denn auch Gottes Gericht wird hier umso härter sein, weil wir auch eine große Erkenntnis haben. Und nun kommen wir zum letzten Teil und Punkt, und da sehen wir mit Hilfe von Jesu Blick gerade eine solche Witwe, die finanziell bis auf die Knochen gefressen worden war, der aber von Jesus ein Ehrenplatz in der Bibel gegeben wird. Vierter Punkt, also die höchste Gabe, die höchste Hingabe, die höchste Einlage, sie legt ja was ein. Und das ist also der absolute Gipfel der Jüngerschaftsschule. Der Gipfel ist eine arme Witwe mit fast nichts und kurz danach mit gar nichts. Jesus ist noch beim Lehren im Tempel, das damals im Sitzen geschah. Nach der Parallelstelle in Lukas 21 blickt er auf und macht mehrere Beobachtungen gegenüber am Opferkasten oder am Gotteskasten. Und nun gibt es da mehrere Beobachtungen. Es kamen viele Reiche in den Tempel. Das ist nicht typisch, zumindest heute nicht. Reiche verirren sich relativ selten in Kirchen und Gemeindehäuser. Ihre Besuche sind auch nicht gerade regelmäßig. Und noch etwas Atypisches, die vielen Reichen legten viel ein. Also von denen Reiche haben wir nicht sparen lernen können, wie von der Schwäbischen Reiche. Und offensichtlich war ordentlich viel Geld da, Geld für Gottes Haus und Gottes Sache. Und Reichtum an sich ist auch nicht zu verurteilen, und Reiche in den Gemeinden können durchaus auch ein Segen sein. Und es ist auch nicht grundsätzlich unbiblisch, denken wir, was Paulus an Timotheus schreibt, die ziemlich bekannten Verse in 1. Timotheus 6, Vers 17 folgende. Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auf Gott statt den unsicheren Reichtum ihre Hoffnung setzen und, jetzt kommt's, dass sie damit Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben und behilflich seien. Der Gemeinde in Jerusalem ging es also gut, ein Haufen reiche Leute und ein Haufen Einlage. Und nun wird dieser mehrfach reichen Menschenmenge ein Einzelmensch gegenübergestellt, eine arme Witwe legt nun zwei Schärflein ein, heißt es bei Luther, was den Wert von, je nach Übersetzung, einem Cent, einem Pfennig oder Quadrans entspricht. Ein Quadrans war damals die kleinste römische Münze. Und wenn man Matthäus 10 heranzieht mit dem dortigen Wert für einen Sperling, hatte die Frau ein Gesamtvermögen, in Anführungszeichen, das so groß war, um einen halben Sperling zu kaufen. Also die Übersetzung Pfennig oder Cent ist ganz passend und für uns verständlich. Der Pfennig, die sogenannten Roden, das ist doch das, was beim Opferzählen immer stört. Die bringen nichts außer viel Geschäft beim Zählen, sind fast noch schlimmer wie Hosenknöpfe. Aber jetzt wird das im meistgedruckten Buch der Weltgeschichte der Bibel extra von Gott, dem Sohn, hervorgehoben. Er rief damals seine Jünger, seine Schüler extra zusammen. Er hat feierlich und geistlich bedeutsam mit dem Wort wahrlich oder Amen, kann man auch übersetzen, begonnen. Das heißt, jetzt kommt etwas, was die ganze Welt beachten soll. Im Namen Gottes und mit dem Blick Gottes kommt die himmlische Wertung. Die arme Witwe hat am meisten eingelegt. Platz Nummer 1 unter den Spendern. Wir haben ja oft Zahlenkolonnen in Excel und sortiere das nach dem höchsten Betrag. Und Gott hat aber andere Excel-Liste. Er hat eine Sortierfunktion, die gibt es in der Welt nicht. Jesus begründet es, alle ab Platz 2 haben samt und sonders von ihrem Überfluss abgegeben. Sie haben auch danach noch genug für ihren Lebensunterhalt. Die arme Witwe hatte schon vorher nicht genug für ihren Lebensunterhalt. Und das Wenige hat es jetzt auch noch für die Sache des Herrn gegeben. Alle gaben von ihrem viel, viel und sie gab von ihrem so gut wie nichts alles. Sie rechnet oft offensichtlich mit kindlichem Vertrauen, dass Gott sie versorgen wird. Zum Beispiel im Vertrauen auf Psalm 149, Vers 9, der Herr erhält Witwen und Waisen. Und sie ist deshalb ein vielfaches Vorbild, weil sie erstens alles gibt, alles hingibt. Zweitens, sie ist unscheinbar statt scheinsüchtig, unauffällig statt prahlerisch. Das gilt vor allem im Vergleich zu den vorherigen Schriftgelehrten. Das dritte, Armut war für sie kein Hindernis zu geben. Viertens hat sie offensichtlich größtes Gottvertrauen. Und fünftens sagt Jesus damit, dass für Gott nicht der Umfang der Gabe zählt, dass er da auch nicht drauf angewiesen ist, sondern der Umfang der Hingabe. Und eine ganz Hingabe ist das Unübertreffliche. Und Jesus sagt ja zu seinen Jüngern, also auch zu uns, schaut das euch an. Und derselbe Jesus kennt auch uns, beobachtet auch uns, sieht, was wir so geben in den Opferbüchsen an seinem Haus, das da letztlich sein Haus ist, jedes Gemeindehaus. Oder vielleicht blättert er auch unsere Steuererklärungen und Spendenbescheinigungen durch. Jetzt ist ja gerade die Zeit für sowas. Oder er ist an unserem Wohnort oder Arbeitsort, guckt, was wir so tun und geben, an Geld, an Zeit, an Raum, an Rang, an Priorität. Ich habe kürzlich von einem Mann mitbekommen, den ich schon lange kenne, jetzt ein alter Rentner, nahe 90, früher, also er ist heute auch, natürlich auch noch Familienvater, aber hat mehrere Kinder, und dass er schon immer bevor er geheiratet hat, immer penibel genau in ein Buch von Hand einschreibt, was er spendet, damit er auf jeden Fall auf den Zehnten kommt. Er ist kein gesetzlicher Mensch, aber das ist ihm wichtig. Und was ich so aus seinem Leben mitgekriegt habe, hat ihn Gott auch gesegnet. Auch oft durch wunderbare materielle Fügungen. Und wenn man das alles so anguckt, da wird es einem, also mir zumindest, schon ein bisschen anders. Aber lassen wir uns doch da auch korrigieren, denn warum macht Jesus das? Er macht es nicht als Gesetzlichkeit oder als Leistungsprüfung, sondern weil er uns entlasten will, weil er uns segnen will, weil er unsere ganze Hingabe, unser ganzes Vertrauen will. weil er unser Vater sein will und uns als seine ihm vertrauenden Kinder haben will. Und dass wir, soweit an uns liegt, die Unscheinbarkeit suchen. Es steckt wohl in den meisten von uns drin, dass wir Gott gern an hohen Stellen dienen wollen und mit namhaften Beträgen. Zum Beispiel gläubiger Minister oder gläubiger Fußballnationalspieler oder reicher Wohltäter, bekannt aus Funk und Fernsehen. Aber Jesus zeigt uns, wir müssen nicht das große Rad drehen, sondern zum Beispiel das kleine Rad eines Sendstückes in Richtung von Gottes Reich. Ich möchte mit zwei Bibelverse abschließen. Der bekanntere, Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das, es geht da um das zum Leben Notwendige, alles zufallen. Und vielleicht weniger bekannt, Römer 12, Vers 16, trachtet nicht nach hohen Dingen, haltet euch herunter zu den geringen. Amen.